Ihre wilde Gier war ein wenig abgeflaut, während ihnen langsam dämmerte, was passiert war. Galadon hob eine Augenbraue. »Und jetzt, du Genie?« Raoden ging zu dem Neuankömmling hinüber, der zusammengebrochen war, nachdem er die Stufen heraufgetorkelt war. Vorsichtig nahm Raoden dem Mann sämtliche Nahrungsmittel ab, steckte sich ein bestimmtes in den Gürtel und warf den Rest der Meute zu, die unten wartete. Kampfgeräusche drangen herauf, als die Männer sich um das Essen balgten. Raoden trat von dem Loch zurück. »Hoffen wir einfach, sie sehen ein, dass sie von uns nichts weiter zu erwarten haben und ziehen Leine.«
»Und wenn nicht?« fragte Galadon spitz.
Raoden zuckte mit den Schultern. »Wir können ewig ohne Nahrung und Wasser auskommen, nicht wahr?«
»Ja, aber ich würde es vorziehen, den Rest der Ewigkeit nicht unbedingt auf dem Dach dieses Gebäudes zu verbringen.«
Mit einem scharfen Blick in Richtung des neuen Mannes zog Galadon Raoden beiseite und wollte leise wissen,
»Sule, was sollte das alles?
Du hättest ihnen das Essen einfach auf dem Platz vor die Füße werfen können. Ja, warum hast du ihn überhaupt gerettet? Vielleicht hätten Shaors Männer ihm gar kein Haar gekrümmt.«
»Das können wir nicht wissen. Außerdem glaubt er so, dass er mir sein Leben verdankt.«
Galadon schnaubte. »Jetzt hast du also noch einen Gefolgsmann, zu dem geringfügigen Preis, dass du dir den Hass eines ganzen Drittels der kriminellen Unterwelt von Elantris eingehandelt hast.«
»Und das ist nur der Anfang«, sagte Raoden mit einem Lächeln.
Doch trotz der selbstbewussten Worte war er sich alles andere als sicher. Er war immer noch verblüfft, wie sehr sein Zeh wehtat, und als er die Backsteine umgeworfen hatte, hatte er sich die Hände aufgeschürft. Zwar waren die Kratzer nicht so schmerzhaft wie der Zeh, doch sie drohten, seine Aufmerksamkeit von seinen Plänen abzulenken.
»Ich muss ständig auf Achse bleiben«, ermahnte Raoden sich insgeheim, »immer zu arbeiten, die Schmerzen nicht die Oberhand gewinnen lassen.«
»Ich bin Juwelier«, erklärte der Mann. »Ich heiße Mareche.«
»Ein Juwelier«, sagte Raoden unzufrieden und betrachtete Mareche mit verschränkten Armen. »Das ist nicht sehr nützlich. Was könnt ihr sonst noch?« Empört sah Mareche ihn an, als habe er vergessen, dass er noch ein paar Augenblicke zuvor ängstlich zusammengekauert gewesen war.
»Schmuck anfertigen zu können, ist eine höchst nützliche Fertigkeit, Sir.«
»Nicht in Elantris, Sule«, sagte Galadon, der über den Rand des Loches lugte, um nachzusehen, ob die Schläger mittlerweile abgezogen waren.
Anscheinend hatten sie das nicht getan, denn er warf Raoden einen vernichtenden Blick zu.
Raoden ignorierte den Dula geflissentlich und wandte sich wieder Mareche zu. »Was könnt ihr sonst noch?«
»Alles?«
»Das ist ziemlich allgemein, mein Freund«, sagte Raoden. »Könntet ihr euch ein wenig spezifischer ausdrücken?«
Mit theatralischer Geste hob Mareche die Hand, so dass sie sich auf der Höhe seines Kopfes befand. »Ich bin gelernter Handwerker, Kunsthandwerker. Ich kann alles anfertigen, denn Domi selbst hat mir die Seele eines Künstlers geschenkt.«
Galadon, der neben dem Loch saß, das einmal ein Treppenaufgang gewesen war, ließ ein verächtliches Schnauben vernehmen.
»Wie sieht es mit Schuhen aus?« fragte Raoden.
»Schuhen?« erwiderte Mareche in leicht verletztem Tonfall.
»Ja, Schuhe.«
»Warum nicht?« sagte Mareche.
»Auch wenn dazu wohl kaum das Geschick eines Mannes gebraucht wird, der ein echter Kunsthandwerker ist.«
»Und ein echter Trott«, setzte Galadon an, bevor Raoden ihn zum Schweigen brachte.
»Kunsthandwerker Mareche«, fuhr Raoden so diplomatisch wie möglich fort, »Elantrier werden bloß in ihrem arelischen Leichengewand in die Stadt geworfen. Ein Mann, der schustern kann, wäre in der Tat äußerst wertvoll.«
»Was für Schuhe?« wollte Mareche wissen.
»Lederne«, sagte Raoden. »Keine leichte Aufgabe, Mareche. Ihr müsst nämlich wissen, Elantrier haben nicht den Luxus, sich einen Irrtum leisten zu können. Wenn das erste Schuhpaar nicht passt, bekommt man Blasen. Blasen, die niemals verheilen werden.«
»Was meint ihr damit, niemals verheilen?« fragte Maresche unbehaglich.
»Wir sind jetzt Elantria, Maresche«, erklärte Raoden. »Unsere Wunden heilen nicht mehr.«
»Heilen nicht mehr?« »Möchtet ihr ein Beispiel gezeigt bekommen, Kunsthandwerker?« bot Galadon hilfsbereit an. »Das ließe sich ohne weiteres arrangieren, Kolo?«
Maresche erbleichte. Er blickte wieder zu Raoden.
»Er scheint mich nicht sonderlich zu mögen«, sagte er leise.
»Unsinn«, widersprach Raoden und legte Maresche einen Arm um die Schulter, um ihn von Galadons grinsendem Gesicht wegzudrehen.
»Auf diese Weise zeigt er seine Zuneigung.«
»Wenn ihr es sagt, Meister?«
Raoden zögerte. »Nennt mich einfach Lebensgeist«, sagte er schließlich. Es war die Übersetzung des Aons Rao.
»Meister Lebensgeist«,
Maresche verengte die Augen zu Schlitzen.
»Irgendwie kommt ihr mir bekannt vor.
Ihr habt mich noch nie zuvor gesehen.«
»Was nun die Schuhe betrifft,
sie müssen wie angegossen passen, ohne das geringste drücken oder reiben?« fragte Maresche.
»Ich weiß, dass das schwierig klingt. Wenn es eure Fähigkeiten übersteigen sollte,
nichts übersteigt meine Fähigkeiten«, sagte Maresche.
»Ich werde es tun, Meister Lebensgeist.«
»Ausgezeichnet!«
»Sie sind immer noch da«, erklang Galadons Stimme von hinten.
Raoden drehte sich um und musterte den hünenhaften Dula.
»Na und?
Es ist ja nicht so, als hätten wir etwas Dringendes zu erledigen. Im Grunde ist es sehr nett hier oben. Du solltest dich einfach zurücklehnen und es genießen.«
Aus den Wolken über ihnen erklang ein unheilvolles Donnern, und Raoden konnte einen Tropfen spüren, der auf seinen Kopf platschte.
»Großartig«, murrte Galadon. »In vollen Zügen werde ich das hier genießen.«
Sarene entschied sich gegen das Angebot ihres Onkels, bei ihm zu wohnen. So verlockend die Vorstellung auch sein mochte, bei seiner Familie einzuziehen, hatte Sarene doch Angst, auf diese Weise möglicherweise ihre Stellung im Palast einzubüßen. Der Hof stellte eine Fundgrube von Informationen dar, und die arelischen Adligen waren ein Quell von Gerüchten und Intrigen. Wenn sie gegen Hyrathen zu Felde ziehen wollte, musste sie unbedingt auf dem neuesten Stand bleiben. Deshalb beschaffte sich Sarene am Tag nach ihrem Treffen mit Kien Farben und eine Staffelei, die sie mitten in Iadons Thronsaal aufbaute.
»Was im Namen Domis treibst du da, Mädchen?«
entfuhr es dem König, als er am Morgen den Saal betrat, eine Gruppe ängstlicher Begleiter an seiner Seite. Sarene blickte mit gespielter Überraschung von ihrer Leinwand auf.
»Ich male, Vater«, sagte sie und hob erklärend den Pinsel in die Höhe, wobei etliche rote Farbkleckse im Gesicht des Verteidigungsministers landeten.
Iadon seufzte.
»Dass du malst, sehe ich selbst. Was ich damit sagen wollte, ist, warum tust du es ausgerechnet hier?«
»Oh«, erwiderte Sarene unschuldig,
»ich male deine Gemälde, Vater. Ich finde sie so schön. Du malst meine...«
fragte Iadon mit verblüffter Miene.
»Aber...«
Sarene drehte dem König mit einem stolzen Lächeln die Leinwand zu und zeigte ihm ein Bild, auf dem sich nur mit Mühe und Not ein paar Blumen erkennen ließen.
»Ach, um Domis Willen!« brüllte Iadon. »Mal von mir aus, Mädchen, wenn es unbedingt sein muss, aber doch nicht mitten in meinem Thronsaal!«
Sarene riss die Augen auf, blinzelte ein paar Mal und zog dann die Staffelei und ihren Stuhl in die Nähe einer Säule an der Seite des Saales. Dort setzte sie sich und malte weiter. Iadon stöhnte.
»Ich meinte... Ach, Domi möge dich holen! Du bist es nicht wert, dass ich mich deinetwegen aufrege!«
Mit diesen Worten drehte der König sich um und stolzierte auf seinen Thron zu, wo er seinem Sekretär befahl, den ersten Punkt auf der Tagesordnung anzukündigen, einen Streit zweier Angehöriger des niederen Adels bezüglich einiger Besitztümer.
Arschi schwebte zu Sarenes Leinwand herab und sagte leise, »Ich dachte schon, er wird...«